ARD. Das ist die fünfte Folge von Agenten der Angst, Feridun und der iranische Geheimdienst. Jeden Montag gibt's eine neue Folge. In der ARD Audiothek findet ihr schon jetzt alle. Es ist Anfang August 1992, der Abend von Feriduns Ermordung. Wir sind am Hauptbahnhof von Bonn in der Eingangshalle. Feridun läuft eilig durch dieses historische Gebäude aus rotem und braunem Stein. Er schlängelt sich durchs Gewimmel der Reisenden zu dem Gleis, wo gleich seine Gäste ankommen sollen. Zwei Besucher aus Iran. Halt, stopp! Es könnten auch nur ein Iraner oder auch drei Iraner gewesen sein, die er abholt. Ist bis heute nicht bekannt. Als Feridun durch den Bahnhof zum Gleis geht, weiß er, dass er in Gefahr ist. Es gibt ja die Morddrohung des iranischen Regimes gegen ihn. Und ein Freund soll ihn gewarnt haben, diese Leute, die er gerade abholt, zu sich nach Hause einzuladen. Feridun solle ihnen nicht trauen, sie seien gefährlich. Feriduns Leiche wird am 6. August 1992 in einem grauen Plastiksack auf einer Bahre abtransportiert. Der Tatort abgesperrt. Im Wohnzimmer sieht die Polizei, dass Feridun zwei Teller aufgedeckt hatte. Für sich und einen Gast oder für zwei Gäste? Ebenso unklar wie die Anzahl der Täter ist auch der genaue Zeitpunkt von Feriduns Tod. Heute gilt der 6. August als sein Todesdatum, aber umgebracht wurde er laut Polizei schon Tage vorher, vielleicht am 31. Juli oder am 1. August. Die Polizei sichert die Mordwaffen in der Küche, die beiden Messer, die noch in Feriduns Körper stecken. Die Beamten suchen nach Fingerabdrücken und Fußspuren, schicken Blutproben ins Labor. Danach darf Feriduns Familie den Tatort betreten. Feriduns Bruder Mehrdad stellt sich dieser Aufgabe. Er ist ein Mann mit kurzen, welligen Haaren und einer 80er-Jahre-Brille mit großen, eckigen Gläsern. Ein Freund begleitet ihn. Ich weiß das, weil sich die beiden mit einer Videokamera dabei filmen, wie sie die Wohnung betreten. Und diese Privataufnahmen werden 2021 in der Fernsehdoku von Radio Fada, dem persischsprachigen Programm von Radio Free Europe, veröffentlicht.
وارد خونه شدیم بوی تعفن بوی تعفن اصلا گفتنه نسیم بود برای اینکه
Mehrdad ist inzwischen gestorben, aber der Freund erzählt hier, dass ihnen beim Betreten der Wohnung ein unfassbar schlimmer Gestank entgegenschlägt. Vielleicht erinnert ihr euch, die Mörder hatten ja die Herdplatten angelassen, sodass Temperaturen von über 50 Grad herrschen, als die Polizei Feriduns Leiche findet. Der Freund erzählt, dass der Gestank auch jetzt, Tage danach, noch in der Luft hängt. Feriduns Leiche sei in der Hitze der Küche regelrecht gebacken worden, sagt er. Man sieht in dem Video, wie Mehrdad die Küche betritt. Es sind amateurhafte Aufnahmen, wackelig und unscharf, aber ich sehe genug, um mehrmals schlucken zu müssen. In der Küche ist alles noch so, wie in dem Augenblick, als Feridun ermordet wurde. Als sei er beim Kochen von dem Angriff überrascht worden. Auf dem Herd stehen zwei Pfannen und ein Topf mit Essen bzw. den schwarz verkohlten Überbleibseln davon. Die Kamera schwenkt über die fleckige Küchenwand neben dem Herd. Erst auf den zweiten Blick sehe ich, dass die Flecken lauter kleine Blutspritzer sind. Daneben kleben weiße Zettel mit handgeschriebenen Zahlen drauf. Ich kann eine 9 und eine 10 erkennen. Es sind Tatortmarkierungen, die Polizei zurückgelassen hat.
Cool. و چربی بدن که پخته شده بود آب شده بود زیر کابینت‌های آشپزخونه رو گرفته بود ساکای به این بزرگی خون و چربی از زیر این کابینت‌ها چه تفونه کردیم این تو و دادیم بردن انداختن توی صدداشت‌های
Mehrdads Begleiter erzählt, Feriduns Körperfett war in der Hitze geschmolzen, mit seinem Blut unter die Küchenschränke gelaufen und zu einer dicken Schicht auf dem Boden getrocknet. Ich habe überlegt, ob ich das überhaupt in diesem Podcast erzählen soll. Aber es ist die Realität dieses Mordes. In dem Video ist zu sehen, wie Mehrdad sich in Feriduns Wohnzimmer auf das Sofa setzen muss. So, als habe ihn jede Kraft verlassen. Er schwankt leicht und blickt ins Leere, steht unter Schock. Sein Freund steht neben ihm und legt ihm hilflos eine Hand auf die Schulter. In dieser Folge geht es um den Versuch der Polizei, den Mord aufzuklären. Spoiler, es gelingt ihnen nicht. Stattdessen passiert was anderes, ein weiterer Anschlag. Und mit diesem erfährt die Welt zum allerersten Mal ganz konkret, wie der iranische Geheimdienst bei seinen Morden vorgeht. Ich bin Patricia Schlosser. Und das ist Agenten der Angst. Feridun und der iranische Geheimdienst. Folge 5. Mord in Berlin. Die Polizei hängt nach dem Mord Plakate von Feridun auf. Darauf steht, die Mordkommission bittet um ihre Hilfe. Man soll sich melden, wenn man etwas Verdächtiges rund um Feriduns Wohnung bemerkt hat oder sonst etwas weiß. Feriduns Freunde geben der Polizei den Hinweis, dass er einen Fotoapparat hatte. Eine Canon Top Twin, mit der er jeden Besucher bei sich zu Hause fotografiert hat. Also vermutlich auch seine Mörder. Die Polizei soll nach der Kamera suchen. Und nach Feriduns Notizbüchern. In die hat er gewohnheitsmäßig alles notiert, was so anstand, mit wem er sich getroffen hat, seine Termine, wann und wo er hingegangen ist. Aber die Polizei findet keine Kamera in der Wohnung. Sie ist verschwunden und die Notizbücher sind auch weg. Umso erstaunlicher, dass die Polizei nach 5 Tagen einen Fahndungserfolg zu vermelden hat. In den Nachrichten heißt es:
Mordfall Farrokhzad offenbar geklärt, Freund verhaftet. Die Bonner Mordkommission hat einen 27 Jahre alten homosexuellen Freund und Landsmann des Exil-Iraners festgenommen, der mit Farrokhzad längere Zeit zusammengelebt hatte.
Der verdächtige 27-Jährige heißt Said A., ein anderer Said als der, den ihr schon kennt. Es ist der Freund, der Feridun noch davor gewarnt haben soll, die Besucher aus Iran zu sich nach Hause einzuladen. Das iranische Regime springt direkt auf die Nachricht an. Feridun sei von einem Homosexuellen umgebracht worden, einem Homo, wie es in der iranischen Presse heißt. Das hätten Polizeiermittlungen in Deutschland ergeben. Doch die Bonner Polizei lässt Said A. wieder frei. Wenige Tage später heißt es in einer Nachricht der deutschen Presseagentur, er habe ein Alibi gehabt und die am Tatort gefundenen fremden Blutspuren stimmten nicht mit seinen überein. Und dann steht in der Meldung noch etwas zum möglichen Hintergrund von Feriduns Mord. Etwas, das den Fall in einen anderen Kontext rückt.
Da er als Kritiker des iranischen Mullah-Regimes galt, schloss die Polizei zunächst einen politischen Hintergrund nicht aus. Dafür gäbe es keine Anhaltspunkte mehr.
Keine Anhaltspunkte mehr? Ich lese alle Zeitungsmeldungen von damals, die ich im Archiv finden kann. Und dabei fällt mir auf, wie schnell der iranische Geheimdienst aus dem Kreis der Verdächtigen verschwindet. Zumindest wird der Verdacht in der Öffentlichkeit schnell ausgeräumt. Warum? Ist doch seltsam. Eigentlich müsste Said der Polizei von den verdächtigen Männern erzählt haben, vor denen er Feridun noch gewarnt hatte. Haben sich daraus denn so gar keine Hinweise ergeben? Ich versuche, Said A. zu finden, um ihn selbst zu fragen. Er müsste jetzt um die 60 Jahre alt sein. Ich höre von iranischen Journalisten, er sei Steward bei der Lufthansa gewesen. Aber er taucht nirgendwo auf. Nicht online, nicht in Melderegistern. Nachdem die Polizei Said A. wieder laufen hat lassen, kommt es zu keinen weiteren Ermittlungsergebnissen. Der Mord verschwindet bald darauf aus den Schlagzeilen.
Check, check. Yep.
Hallo.
Hallo, Julian. So, jetzt da. Und, bist du bereit?
Ich bin bereit. Er nimmt allerdings nur...
Julian Feldmann ist ein Kollege von der Redaktion STRG F beim NDR Fernsehen. Wir recherchieren zusammen zu einer Doku-Serie zum iranischen Geheimdienst. Er geht zu Gerichtsprozessen, hat mit Staatsanwaltschaften und Sicherheitsbehörden zu tun. Ihm kann man einen Paragraphen auf dem Flur zurufen und er weiß direkt, um welchen Straftatbestand es sich handelt. Wir wollen heute mal zusammentragen, wo die Ermittlungen zum Mord an Feridun im Jahr 2024 stehen. Das ist nämlich ziemlich unübersichtlich.
Also was mich stutzig macht an diesen ganzen Ermittlungen ist, zuerst werden die ja mal von der Staatsanwaltschaft Bonn geführt. So, dann im Jahr 2004 werden sie wegen des, Zitat, nachrichtendienstlichen Hintergrundes der Tat vom Generalbundesanwalt übernommen und dann werden die Ermittlungen im selben Jahr eingestellt.
Mhm.
Und dann 2007, also 3 Jahre später, werden die Ermittlungen wieder aufgenommen und seitdem werden sie vom Generalbundesanwalt gegen unbekannt geführt. Also bis heute.
Ja.
Und da frage ich mich so, du hast ja auf jeden Fall ein bisschen mehr Erfahrung mit der Bundesanwaltschaft. Klingt das für dich also normal? Also ist das ein normaler Prozess?
Also wenn die Bundesanwaltschaft da Hinweise sieht, dass da ein staatsterroristischer letztlich Hintergrund vorliegt, also der Mord sozusagen in dem Fall vielleicht von einem fremden Land, vom Iran, ausgeführt wird, ist es normal, dass der das übernimmt. Also die Bundesanwaltschaft kann Verfahren aus den Ländern einfach an sich ziehen, so wegen der Bedeutung des Falles. Das mit der Einstellung des Verfahrens klingt irgendwie etwas dubios, also dass das dann so kurz nach der Übernahme eingestellt wird, weil dann kann man sich auch fragen, ja, also warum übernimmt man dann so ein Ermittlungsverfahren so, ne?
Unsere Nachfragen bei den Behörden dazu wurden ja mit dem Argument abgewiesen, dass man dazu nichts sagen könne, weil die Ermittlungen noch laufen. Und zu laufenden Ermittlungen sage man grundsätzlich nichts. Julian hat sich umgehört, inwiefern tatsächlich noch an dem Cold Case gearbeitet wird.
Was war so dein Eindruck?
Die Ermittlungen laufen ja bei der Polizei, also beim Bundeskriminalamt. Also auch da ist das jetzt kein heißer Fall aktuell auf jeden Fall.
Ja, klingt wie so eine Karteileiche.
Ja, absolut. Aber klar, Mord verjährt nicht.
Ja, Mord verjährt nicht. Aber unwahrscheinlich, dass jetzt nach über 30 Jahren noch was dabei herauskommt. Zurück ins Jahr 1992. Zu der Zeit, als Feridun ermordet wird, sind bereits über 20 iranische Künstler, Schriftsteller und Politiker im Exil in Europa ermordet worden. Nie werden die Täter geschnappt. In keinem der Fälle kann dem iranischen Geheimdienst was nachgewiesen werden. Doch dann, 6 Wochen nach dem Mord an Feridun, passiert etwas, das das radikal ändert. Es ist der 17. September 1992. Um 19 Uhr treffen sich in Berlin 4 kurdisch-iranische Politiker. Alle sind Exil-Iraner und haben sich einer riskanten politischen Sache verschrieben. Sie setzen sich für die Rechte der kurdischen Bevölkerung Irans ein. Diese Minderheit wird vom iranischen Regime stark unterdrückt. Die 4 Oppositionellen wollen, dass die Kurden ein eigenes, autonomes Gebiet in Iran bekommen. Und sie wissen, dass der iranische Geheimdienst versucht, diese Pläne zu durchkreuzen. Deswegen treffen sie sich an einem unauffälligen Ort, wo man sie nicht gleich vermutet. In einem griechischen Restaurant im Stadtteil Wilmersdorf. Das Lokal mit dem hellblauen Schriftzug Mykonos über dem Eingang verströmt den nostalgischen Charme einer Taverne griechischer Einwanderer. Aber inzwischen ist der Wirt ein Iraner. Man kennt sich. Er überlässt der Gruppe das Hinterzimmer. Ein gemütlicher Raum mit weißen Tischdecken und dunklen Holzstühlen. Hier können die Politiker sich ungestört besprechen. Sie bestellen Essen und Bier. Zur selben Zeit, etwa 15 Kilometer entfernt, sitzen in einer geheimen Wohnung am Senftenberger Ring ebenfalls 4 Männer zusammen. Vor ihnen liegen Fotos von den kurdisch-iranischen Politikern. Sie versuchen, sich ihre Gesichter einzuprägen. Da kommt wie geplant ein Anruf. Einer der Männer geht ran. Sein Komplize am anderen Ende der Leitung sagt ein Codewort auf Farsi. Es bedeutet, die Politiker sind im Lokal. Es kann losgehen. Die vier Männer stehen auf. Einer von ihnen nimmt eine schwarz-grüne Sporttasche mit, als sie die Wohnung verlassen. Da drin sind zwei schussbereite Waffen. Sie fahren getrennt voneinander mit U-Bahn, Taxi und einem Auto nach Wilmersdorf. In der Straße vor dem Mykonos-Lokal sammeln sie sich im Auto. Der Komplize, der angerufen hatte, ist jetzt auch mit dabei. Zwei Männer bleiben sitzen. Drei gehen im Dunkeln auf das hell erleuchtete Restaurant zu. Es ist etwa 23 Uhr. Drinnen sitzen die kurdisch-iranischen Politiker. Sie sind gerade dabei, die politische Lage in Iran zu besprechen und ihre Haltung gegen das iranische Regime aufeinander abzustimmen. Da stürmen plötzlich zwei Männer ins Hinterzimmer. Einer hat den Rollkragenpulli bis unter die Augen hochgeschoben. Der andere hat sich eine Pudelmütze über den Kopf gezogen. Der Mann mit dem Rollkragenpulli ruft auf Farsi, ihr Hurensöhne. Und dann feuern die beiden direkt auf die wehrlosen Männer am Tisch. Insgesamt 30 Mal, bis sich nichts mehr rührt.
Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei einem Anschlag mit offenbar politischem Hintergrund sind in Berlin vier Männer erschossen worden. Ein weiterer wurde schwer verletzt. Die Täter kommen möglicherweise aus Iran. Die Opfer sind führende Politiker der Demokratischen Kurdischen Partei in Iran.
Wie beim Mord an Feridun dementiert der iranische Botschafter Hossein Mousavian sofort am nächsten Tag, dass der Iran irgendwas damit zu tun hat. Doch die Ermittlungen laufen anders als im Fall von Feridun. Erstens kann das Bundeskriminalamt noch in derselben Nacht anfangen, nach den Tätern zu fahnden. Die Opfer werden ja nicht erst wie in Feriduns Fall Tage später gefunden. Und zweitens geht man von einem politischen Hintergrund der Tat aus, sodass die Fahndung direkt auf höchster Ebene angesiedelt wird. Die Bundesanwaltschaft führt also die Ermittlungen. Und auch der Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst sind involviert. Alle arbeiten zusammen. Dieses Mal stoßen die Ermittler fünf Tage nach dem Anschlag auf eine Spur, die sie tatsächlich weiterbringen wird. Sie finden die beiden Mordwaffen. Zur selben Zeit versucht einer der beiden Todesschützen, der mit der Pudelmütze, so schnell wie möglich aus Deutschland wegzukommen. Er hat Angst, dass er auf der weggeworfenen Pistole Fingerabdrücke hinterlassen hat. Er hatte vergessen, seine Handschuhe anzuziehen. Eigentlich will er über die Niederlande in den Libanon fliegen. So war es mit seinen Komplizen ausgemacht. Doch die Flucht verzögert sich. Es fehlen noch Reisedokumente für einen Mitwisser, der mit ihm fliegen soll. Sie nehmen Kontakt zu einem Passfälscher auf. Ein Fehler, denn dieser Versuch fällt auf. Einer Person, die diese Information weitergibt. Und so landet sie schließlich beim Bundesnachrichtendienst. Ab da geht alles ganz schnell. Der Mann mit der Pudelmütze kann in einer Wohnung festgenommen werden. Ein Abgleich der Fingerabdrücke zeigt, sie stimmen mit denen auf der Pistole überein. Und sein Mitwisser wird auch gleich verhaftet. Er gesteht. Und das führt nach und nach zur Verhaftung von drei weiteren Männern. Ein Riesenfahndungserfolg. Die Mordermittler schaffen eine Beweislage, die bei allen anderen Morden an Exil-Iranern in Europa in den vergangenen Jahren gefehlt hat. Aber es gibt ein Problem. Die Aufklärung des sogenannten Mykonos-Attentats hat ein verdammt schlechtes Timing. Denn gerade verhandeln Deutschland und die EU mit Iran über ein neues Handelsabkommen. Teil der Vereinbarung soll eine Zusage Irans zu einem sogenannten kritischen Dialog sein, in dem, Zitat,
Verbesserungen auf verschiedenen Gebieten gefordert werden, insbesondere in Bezug auf die Menschenrechte.
Hinter der Idee des kritischen Dialogs steckt der Glaube, dass sich autoritäre Regime durch gute diplomatische Beziehungen und Handel verändern lassen. Und mitten in die Verhandlungen zu diesem kritischen Dialog platzt die Nachricht, dass der iranische Geheimdienst hinter dem Attentat stecken könnte. Noch ist das nicht bewiesen, aber es sieht schwer danach aus. Inwiefern lässt sich da ein Dialog über Menschenrechte rechtfertigen? Zwischen der schwarz-gelben Bundesregierung unter Helmut Kohl und der Opposition gibt es dazu heftige Diskussionen. Außenminister Klaus Kinkel sorgt trotzdem dafür, dass die Abmachung im Dezember 1992 unterzeichnet wird. In dieser umstrittenen politischen Lage beginnt 1993 am Berliner Kammergericht der sogenannte Mykonos-Prozess. Ein Mammutprozess. Er dauert bis 1997 und findet unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Polizisten mit Maschinenpistolen bewachen den Gerichtssaal, während drinnen zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik mutmaßliche iranische Spione auf der Anklagebank sitzen.
So, das war unglaublich. Das ist ja unheimlich gewesen.
Das sagt Hamid Norazi. Er ist Geschäftsführer des Verein iranischer Flüchtlinge in Berlin. Er ist als junger Mann kurz nach der Machtübernahme Khomeinis 1979 aus Iran geflüchtet. Mein Kollege Omid und ich treffen ihn im Sommer 2023 in seinem Büro. Omid hat den Kontakt hergestellt. Er meinte zu mir, wenn ich mit jemandem über den Mykonos-Prozess sprechen will, dann mit ihm. Hamid Norazi hat kurze graue Haare und eine Lesebrille, die er an einem Band um den Hals trägt. Er hat uns schwarzen Tee gekocht und bietet uns sehr leckere Kekse an, mit denen ich alles vollkrümle.
Kühlschrank?
Ja, er ist plötzlich jetzt plötzlich, hören Sie das Brummen?
Ach, da ist es ja gut. Ich glaube, die Steckdose ist hinter der Schrank. Da sollen Sie nur rausziehen. Ja, Omid.
Ach so, du siehst es.
Du kannst den Schrank ein bisschen vorne ziehen, ja genau. Wir dürfen nicht vergessen, wieder reinzuschauen.
Dass wir am Anfang des Interviews erstmal seinen kleinen Kühlschrank neben dem Schreibtisch ausstöpseln wollen, er brummt einfach unfassbar laut, nimmt er entspannt in Kauf. Er wirkt wie ein verschmitzter älterer Onkel, der schon zu viel erlebt hat, als dass er sich schnell aus der Ruhe bringen lässt. Hamid sitzt von Anfang an beim Mykonos-Prozess auf der Zuschauertribüne.
Ich habe als politischer Aktivist, da war für mich klar, dass die Sache nachgehe und so. Und da bin ich immer 2 Tage pro Woche da gewesen mit anderen Freunden. Das hat uns allmählich so auch neue Aufgaben für uns gemacht. Wir haben jede Woche einen kurzen Bericht für alle interessierte persischsprachige oder iranische, die ja im Exil herauskamen, einen kurzen Bericht. Das wurde herausgegeben. Wir haben viele Dokumente übersetzt, die ja sehr wichtig waren. Allmählich kam es zu Kontakten zu Anwälten und zu anderen. Und das hat sich allmählich über 3,5 Jahre ständig entwickelt.
Er berichtet über die gesamte Dauer des Prozesses für die iranische Exil-Community. Als er sieht, wie der Hauptangeklagte zum ersten Mal in den Gerichtssaal gebracht wird, setzt sein Herz kurz aus. Er erkennt ihn wieder, von früher.
Wir waren im Sprachschul. Das war am Nollendorfplatz im Hartnack-Schule.
Hamid erzählt das damals einem der Anwälte im Prozess. Und der lässt ihn prompt als Zeugen vernehmen. Er sagt aus, dass er den Angeklagten nach dem Deutschkurs nochmal wieder getroffen hat. Auf einer Demo. Hamid auf der Seite von Regimegegnern, der Angeklagte auf der anderen Seite, bei den Regimeanhängern. Während Hamid aussagt, schaut er zu dem Angeklagten rüber und sieht, wie der ihn drohend anstarrt, als würde er ihn mit seinem Blick zum Schweigen bringen wollen. Er heißt Kassem Darabi, ein kleiner, grobschlächtiger Mann mit schwarzem Bart, 34 Jahre alt, verheiratet und offiziell Gemüsehändler und Import-Export-Geschäftsmann in Berlin. Doch in Wirklichkeit ist er ein iranischer Geheimdienstagent, der seit vielen Jahren in Deutschland Oppositionelle ausspioniert und den Mykonos-Anschlag maßgeblich organisiert hat.
Da hat mich sehr beschimpft, auch immer während der Prozess, immer wenn die alle anderen nicht gemerkt haben und so.
Was hat er dazu gesagt?
Ja, das ist ja nicht nennenswert.
Okay.
Ja. Der hat keine nette Leute über meine Mutter und meine Schwester gefunden.
Mutter und Schwester beleidigt. Klassiker. Der Druck auf Zeugen wie Hamid und auf alle Prozessbeteiligten ist immens. Die Richter bekommen Morddrohungen. Und vor der deutschen Botschaft in Teheran demonstrieren immer wieder hunderte Regimeanhänger gegen den Gerichtsprozess. Sie skandieren: Nieder mit dem deutschen faschistischen Regime. Ende Oktober 1993, wenige Wochen vor dem ersten Gerichtstag, landet ein Flugzeug aus Teheran am Kölner Flughafen. Die Gangway hinunter läuft ein Mann mit randloser, dunkelgetönter Brille und dem weißen Turban eines islamischen Religionsgelehrten. Es ist der iranische Geheimdienstchef Ali Falahian. Der Mann, der in der Anklageschrift der Bundesanwaltschaft verdächtigt wird, die Morde im Mykonos-Lokal in Auftrag gegeben zu haben. Die Bundesanwaltschaft ist über seinen Besuch nicht informiert worden. Sie bekommt es zufällig mit. Sie will ihn festnehmen lassen, aber das geht nicht. Der Geheimdienstchef genießt Immunität. Er ist nämlich auf Einladung der Bundesregierung hier. Genauer, der damalige Staatsminister im Bundeskanzleramt und Geheimdienstkoordinator hat ihn eingeladen. Bernd Schmidbauer. Bernd Schmidbauer hat damals, wie er betont, einen guten Draht zum iranischen Geheimdienstchef Falahian. Als Geheimdienstkoordinator vermittelt Schmidbauer in den 90ern erfolgreich bei Geiselverhandlungen zwischen Israel, Hezbollah und Iran. Freunde und Feinde nennen ihn wegen seines Verhandlungsgeschicks und seines Eifers halb anerkennend, halb spöttisch Agent 008. Heute ist er 85 Jahre alt und in Rente. Er sagt mir am Telefon, dass er Gespräche, Verhandlungen im Dialog bleiben für das einzige Mittel hält, um Einfluss auf autoritäre Regime nehmen zu können.
Wer Erfolg haben will, kann nicht mit dem Hausmeister des Hauptgefängnisses in Teheran verhandeln. Der kann auch nicht mit irgendwelchen untergeordneten Stellen verhandeln. Da geht es darum, mit der Spitze des Mullah-Regimes solche Verhandlungen zu führen. Und es war für die Psyche nicht sehr einfach.
Bernd Schmidbauer will an diesem Tag im Oktober 1993 mit Geheimdienstchef Ali Falahian über deutsche und israelische Geiseln im Libanon und Iran verhandeln. Deswegen hat er ihn eingeladen. Doch Falahian hat eine ganz andere Agenda. Er fordert laut dem internen Protokoll des Bundeskanzleramtes, die Bundesregierung solle den Mykonos-Prozess, Zitat, verhindern oder niederschlagen. Iran habe Schmidbauer schließlich bei Geiselverhandlungen geholfen. So nach dem Motto, jetzt müsse sich Schmidbauer revanchieren. Schmidbauer lässt sich darauf nicht ein, aber der Geheimdienstchef verkündet zurück in Teheran bei einer Pressekonferenz für deutsche JournalistInnen, dass der iranische Geheimdienst gut mit seinen deutschen Kollegen zusammenarbeite. Der Spiegel schreibt später über Schmidbauer, er sei wie ein Anfänger in die PR-Falle Teherans getappt. Als ich mit Bernd Schmidbauer 31 Jahre später dazu telefoniere, merke ich, wie ihn dieser Vorwurf immer noch wurmt. Er versucht, Falahians PR-Strategie herunterzuspielen.
Und da war es völlig natürlich, dass der Iran versucht hat, hier Einfluss auf diesen Prozess zu nehmen.
Würden Sie es nochmal genauso machen?
Bei den vielen Mühen, ja. Wir waren in keinster Weise, zu keinem Zeitpunkt erpressbar.
Und wenn er mit uns die deutsche Justiz meint, dann hat er recht. Die Bundesanwaltschaft geht unbeirrbar ihrer Arbeit nach. Er lässt 1996 sogar einen internationalen Haftbefehl gegen den Geheimdienstchef Ali Falahian. Die Nachricht von diesem Haftbefehl geht um die Welt. Den Geheimdienstchef eines anderen Landes verhaften zu wollen, das ist ein Super-GAU auf politischer und diplomatischer Ebene. Die Bundesregierung hätte der Justiz dazwischengrätschen können und den Haftbefehl verhindern, wenn sie ihre nationalen Interessen dadurch in Gefahr gesehen hätte. Aber sie greift nicht ein. Natürlich liefert Iran Ali Falahian nicht aus. Der Haftbefehl ist bis heute aktiv. Nach 3,5 Jahren Gerichtsprozess fällt am 10. April 1997 das Urteil im Mykonos-Prozess. Die 5 Richter vom 1. Strafsenat des Berliner Kammergerichts verurteilen Qasem Darabi und den Todesschützen mit der Pudelmütze zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. 2 weitere Angeklagte bekommen langjährige Strafen, einer wird freigesprochen. Hamid hat in seinem Büro ein gerahmtes Foto vom Tag des Gerichtsurteils. Darauf ist er mit der Witwe von einem der ermordeten Politiker zu sehen. Sie umarmen sich. Man weiß nicht genau, ob sie lachen oder weinen. Wohl beides. Aber nicht, weil die Angeklagten hinter Gitter wandern, sondern weil es endlich einmal gelungen ist, dem iranischen Regime Staatsterrorismus nachzuweisen. Das Gericht sagt, die, Zitat, eigentlichen Taturheber und Drahtzieher seien staatliche Funktionsträger. Und in seiner Urteilsbegründung schlüsselt das Gericht genau auf, wie das Morden staatlich angeordnet wird. Ich ackere die 400 Seiten mehrmals durch. Ein Mordanschlag an RegimekritikerInnen zu verüben, ging demnach so. Der damalige Geheimdienstchef Ali Falahian lässt als erstes Infos über das potenzielle Opfer sammeln. Dazu schickt er einen Agenten nach Europa, der sich als Geschäftsmann ausgibt, in Wahrheit aber die Lebensumstände des Opfers ausspioniert. Die gesammelten Informationen legt der Geheimdienstchef dann dem Komitee für Sonderangelegenheiten vor. Diese mindestens fünfköpfige Männergruppe steht außerhalb der Verfassung, faktisch sogar über der Regierung und dem Parlament. Mitglieder sind unter anderem der Staatspräsident und der Geheimdienstchef. Sie fällen das Urteil darüber, ob jemand getötet werden soll. Offenbar reicht es schon aus, wenn jemand dem Regime, Zitat, missliebig erscheint. Ein Zeuge, ein übergelaufener iranischer Spion, sagt im Prozess aus, dass auch Feridun auf der Abschussliste dieses Komitees gestanden habe. Stimmt dieses Komitee für Sonderangelegenheiten für den Mord, dann geht der geheime Tötungsbefehl weiter an eine Abteilung des Geheimdienstes. Die heißt Rat für Sonderaufgaben. Und sie arbeitet den Mordplan aus. Der Mord wird dann in der Regel von einem Team erledigt. Ein ausgebildeter Killer reist dafür aus Iran nach Europa. Einer der beiden Todesschützen beim Mykonos-Attentat, der Mann mit dem Rollkragenpulli, war genau ein solcher Killer. Er reiste für den Mord ein und direkt danach wieder aus. Er konnte als einziger Täter nicht festgenommen werden. Diesem Killer aus Iran stehen für seinen Auftrag Ortskräfte zur Seite, also Geheimagenten, die schon im betreffenden Land leben. Das war beim Mykonos-Anschlag Kasim Darabi, den Hamid aus dem Sprachkurs kannte. Er organisierte die Logistik für den Mord, besorgte Wohnungen und einen Fluchtwagen und kümmerte sich darum, weitere Leute anzuwerben, wie den Todesschützen mit der Pudelmütze. Hamid erinnert sich gut, wie das für ihn war, von diesem Mordapparat zu erfahren.
Mit Mykonos war zum ersten Mal dieser Augenblick da, wo wir alle kapiert haben, worum es geht. Also für mich war erschütternd, als ich mal als eine Zeuge gehört habe, dass die physische Beseitigung der iranischen Opposition im Grundkartei des iranischen Geheimdienstes stand. Das heißt, ist es ihre sozusagen ihre dienstliche Pflicht, die Leute physisch zu vernichten.
2007, 10 Jahre nach dem Urteil, wird Kasim Darabi, also der Hauptangeklagte im Mykonos-Prozess, aus der Haft entlassen und nach Iran abgeschoben. Bei seiner Ankunft in Iran empfangen ihn hochrangige Regierungsvertreter und ehren ihn als Held der Nation. Später tritt er immer wieder im Staatsfernsehen auf und berichtet über die unfaire Verurteilung in Deutschland. Für Hamid bleibt der Prozess trotzdem etwas, das ihn bis heute in seiner Arbeit motiviert.
Was bedeutet eine unabhängige Staatsanwaltschaft und Justiz und Nebenklage und Anwälte und freie Journalisten? Das war für mich eine Lehrstunde, ein bisschen neue Justiz kennenzulernen. Und ich muss mal wirklich sagen, das habe ich mal auch darüber geschrieben, das hat mich auch fasziniert. Und deshalb, ich hatte wirklich über 4 Jahre keine Ruhe mehr. Ich musste arbeiten, ich musste Prozess begleiten, ich musste viele andere Sachen machen. Ich hatte mehrere Jahre kein Wochenende mehr. Und das war ein Hammer. Das war wirklich persönlich, politisch eine Hammer für mich.
Er hat nach dem Mykonos-Prozess auch zu anderen Morden, die dem Regime zugeordnet werden, recherchiert. Auf eigene Faust. Auch zum Mord an Feridun.
Das ist wirklich bis jetzt eine offene Wunde. Während des Prozesses wurde Fall Farrokhzad besprochen. Zuständige Beamte war da. Man hat nichts gefunden. Die wussten, die waren überzeugt, dass die Iraner dahinter stecken. Aber die hatten nichts Festes in Hand, haben sie mir gesagt.
Nach dem Besuch bei Hamid grüble ich weiter nach. Ich will mich nicht damit abfinden, dass ich nicht mehr zum Mord an Feridun herausfinden kann. Doch dann bekomme ich eine Akte. Eine, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war und die mir ganz neue Einblicke bringt. Ein interner Polizeibericht zum Mord an Feridun.
Thank you. Diktatur von Fereydun Farrokhzad. Grau bis unter die Herzen, unter die Zungen, die sich zu wiegen verlernen. Jeder Laut lässt Lippen an die Wand stellen. Der Vorrat an Stiefeln reicht nie aus. Wer nicht rechtzeitig seine Farbe wechselt, ist verloren.
Das war Folge 5 von Agenten der Angst, Fereydun und der iranische Geheimdienst. Eine Folge gibt's noch. Und die könnt ihr jetzt direkt hören, in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Audio-App der ARD. Und wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben wollt, dann empfehlen wir euch 6.30. Der Podcast heißt so, weil er jeden Morgen ab 6.30 Uhr online ist. In rund 20 Minuten gibt's da von Montag bis Freitag die wichtigsten Nachrichten für euren Start in den Tag. Präsentiert auf eine Art und Weise, die man auch schon früh morgens gut ertragen kann. Manchmal wird's persönlich, manchmal witzig und emotional. Und nebenbei erfahrt ihr alles, was heute wichtig ist. 6.30, der News-Podcast mit Unterhaltungswert. Unbedingt mal reinhören. Der Link dazu in den Shownotes.